Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Zwölf Uhr dreißig, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Die Themen der Sendung: Trocken, Bäche sind leer, Bauern müssen bewässern und bewässern. Wir sagen, wo in der Deutschschweiz es wie schlimm ist. Außerdem billiger. In der Schweiz sind die Preise letzten Monat im Schnitt gesunken, Öl und Benzin wurden aber teurer. Dann 10 Jahre Gurtenmanifest. Was ist aus der Reformagenda von Schweizer SP-Lern geworden? Und der Dollar fällt und fällt. Warum und was ändert das für uns? Fragen an den Wirtschaftshistoriker Tobias Straumann im Tagesgespräch um 1. Rendezvous am Dienstag mit Gurdin Vinzenz am Mikrofon. Zuerst die wichtigsten Meldungen von heute Mittag im Überblick. Raphael Vornmann hat die Nachrichten.
Die Dürre in der Schweiz bereitet den Fachleuten immer mehr Sorgen. Noch sind keine Wasserrationierungen ausgesprochen worden, doch ein Teil der Seen und Flüsse hat den tiefsten Stand im Frühling, seit es Messungen gibt. Experten befassen sich mit der Annahme, dass die gegenwärtige Trockenheit Vorbote sein könnte für die künftige Entwicklung. Das könnte zum Beispiel neue Anbaumethoden und neue Pflanzen verlangen. Am Gempen südlich von Basel brannte gestern ein größeres Waldstück. Mehr als 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz, wobei starker Westwind im steilen Hang die Löscharbeiten erschwerte. Beim Löschen halfen auch Bauern, die mit Druckfässern Wasser herantransportierten. In der Schweiz ist die Jahresteuerung im April auf 0,3% gesunken. Im März hatte die Jahresteuerung noch 1% betragen. Ein Jahresvergleich zeigt, dass die Preise für Heizöl um 16% gestiegen sind, jene für Benzin um 6%, wie das Bundesamt für Statistik meldet. Teurer wurden auch die Preise für den Verkehr, während man für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke weniger bezahlen musste. Die Schweiz und die UNO wollen arme Länder besser in den Welthandel integrieren. Darauf haben sie sich am Rand der UNO-Konferenz in Istanbul geeinigt und ein entsprechendes Abkommen unterzeichnet, wie das Schweizerische Staatssekretariat für Wirtschaft SECO mitteilt. Zum Tragen kommt das Abkommen in jenen Ländern, welche die Schweiz im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit unterstützt. Als erstes soll in Laos die Qualität von Reis, exotischen Früchten und von Seide verbessert werden. Außerdem will man erreichen, dass dort das Arbeitsrecht und Umweltnormen besser eingehalten werden. In Japan haben Bewohner der Sperrzone um das Atomkraftwerk Fukushima kurz in ihre Häuser zurückkehren können. Sie wurden in einem Bus der Regierung in ihr Dorf gefahren, wo sie persönliche Gegenstände holen durften. Sie mussten Schutzanzüge und Handschuhe tragen. Der frühere Chef des Formel-1-Rennsports, Max Mosley, ist in Straßburg mit seiner Klage gegenüber der britischen Presse gescheitert. Mosley wollte die Medien dazu verpflichten, dass vor der Veröffentlichung einer peinlichen Geschichte die Betroffenen informiert werden müssen. Damit sollten diese Gelegenheit erhalten, sich gegen die schlechte Presse zu wehren. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte kam nun zum Schluss, eine derartige Verpflichtung wäre eine zu große Einschränkung für die Pressefreiheit. Anlass zur Klage ist ein Video auf einer Boulevardseite, das Mosley bei Sadomaso-Spielen mit Prostituierten zeigte. Nach der Publikation des Six-Videos hatte Mosley erfolgreich vor einem Londoner Gericht geklagt. Wegen Verletzung der Privatsphäre erhielt er 120.000 Franken Schadenersatz. Das oberste Gericht der Europäischen Union stärkt in einem Grundsatzurteil homosexuelle Partnerschaften. Homosexuelle in einer eigengetragenen Partnerschaft haben die gleichen Rentenansprüche wie Mann und Frau in einer Ehe, so das Urteil. Das Gericht stellt sich damit gegen die Stadt Hamburg, die einem schwulen Verwaltungsangestellten den entsprechenden Rentenanspruch verweigert hatte. In Italien haben die Behörden Mafiagüter im Wert von rund 750 Millionen Franken beschlagnahmt, darunter allein 300 Wohnungen der Mafia in der Stadt Rom. Damit habe man zwei Clans der neapolitanischen Camorra einen Großteil ihrer kriminellen Geschäftsgrundlage entzogen, teilen die italienischen Behörden mit. Außerdem wurden 7 Mafiosi des Mallardo und des Casalesi-Clans verhaftet. Der Lötschberg-Basistunnel ist wieder offen. Die Bahnstrecke war gestern Nachmittag gesperrt worden, weil es Probleme mit dem Einbau des neuen Tunnelleitsystems gab. Die Ursache der Panne ist der BLS noch nicht bekannt. Probleme traten auf bei der Lüftung und der Beleuchtung im Tunnel. Zur kompletten Sperrung entschied sich das Bahnunternehmen, weil eine lückenlose Überwachung nicht mehr möglich war. Die Züge wurden über die Bergstrecke umgeleitet. Das ist mit den Doppelstockzügen allerdings nicht möglich. Sie mussten durch andere Bahnwagen ersetzt werden.
12.35 Uhr, gleich hier im Rendezvous die Umfrage bei unseren Leuten in den Regionen wegen der Dürre. Und die Frage an die Wissenschaft, ist eine Landwirtschaft möglich, die viel weniger Wasser braucht? Auch in der Sendung Machtkampf im Iran. Warum streitet sich Präsident Ahmadinejad plötzlich mit den Ayatollahs? 10 Jahre danach, was sagt Mitautorin und mittlerweile Bundesrätin Somaruga heute zum Gurtenmanifest, das eine andere SP-Politik wollte? Dann lebensmüde, warum bringen sich auch in der Schweiz immer mehr ältere Menschen um? Und wer hat's erfunden?
Also, wir vertreiben leuchtende Präservative, unser Firmenname ist After Dark und das ist sicher ein zusätzlicher Spaßfaktor als etwas Neues auf dem Markt.
In Zürich kämpfen junge Forscher um die beste Idee. Das alles gleich.
Die Börsendaten mitgeteilt von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.537 Punkten, das ist ein Plus von 0,9%. Der Euro wird zu 1.2581 gehandelt, der Dollar zu 87,77 Rappen. Das Wetter. Im Norden ist es freundlich, auch wenn tagsüber vor allem im Westen teils dichtere Wolkenfelder aufziehen. Im Jura sowie in den Berner Alpen und im Wallis sind besonders am Abend einzelne Regengüsse möglich. Im Süden bleibt es ziemlich sonnig, die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 24 bis 27 Grad. Am Mittwoch ist es teils sonnig, es gehen besonders in den Bergen und im Jura Regenschauer und Gewitter nieder. Die Höchsttemperaturen erreichen im Norden 24 Grad, im Süden 26 Grad. Am Donnerstag ist es wechselhaft, vielerorts gibt es Schauer oder Gewitter. Im Norden steigen die Temperaturen auf 21, im Süden auf 24 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr in der Region Zürich, auf der Hauptstraße zwischen Eglisau und Bülach Nord in beiden Richtungen, sowie auf der Hauptstraße zwischen Glattfelden Ost und Rohrbass in beiden Richtungen Stau.
Trockene Bäche, halbleere Flüsse, wenig Wasser in den Seen, das gab es in einem Mai in der Schweiz noch nie. Und ob die Regenfälle, die gegen Ende Woche angesagt sind, daran etwas ändern, ist zumindest sehr fraglich. Aber wo in der Deutschschweiz macht die Trockenheit welche Probleme? Wir machen die Runde bei unseren Regionalkorrespondenten.
Trockenheit und Hitze sind sich die Walliser Bauern ja gewöhnt. Aber jetzt, Sommer seit April und das nach einem trockenen, schneearmen Winter. Kein Regen, kein Schmelzwasser und Grundwasserpumpen, die so langsam im Trockenen stehen. Und dann noch der Waldbrand von Visp, der Unmengen Löschwasser verbraucht hat. Wie soll das nur enden, wenn es dann wirklich Sommer wird? Fragen sich auch die Berner und Freiburger Gemüsebauern im Grossen Moos. Noch schöpfen die ausgeklügelten Bewässerungspumpwerke im Dreiseenland genug, aber es spitzt sich zu. Vor allem dann, wenn die Behörden Wasserentnahmen aus Flüssen und Kanälen verbieten sollten, weil die Pegelstände fallen. Nichts mehr zum Essen gibt's da am Grätzer Stausee. Der liefert seit Wochen keine Kilowattstunde Strom, weil er leer ist, als hätte man ihm den Zapfen rausgezogen. Aus Bern, Christian Strübin.
Auf dem größten Schweizer Bankenplatz wachsen auch Mais, Raps, Weizenfrüchte sowie Kälber und Schweine. Rund ein Zehntel der Fläche der Stadt Zürich wird landwirtschaftlich genutzt, zwischen Wohnblocks und Fußballplätzen, vor allem am Stadtrand. Die urbanen Wiesen, das Gemüse, die Früchte und auch die Tiere leiden. Sie alle haben Durst, verdurstet ist aber noch nichts und niemand. Zusätzliches Wasser wollen die Stadtbauern ihren Pflanzen zurzeit nicht zuführen. Ohnehin wären dazu Bewilligungen nötig. Ausfälle seien unabwendbar, sagen sie. Wenn es jetzt aber bald und länger regne, sei vieles noch zu retten. Oder anders, für die Zürcher Stadtbauern gilt, die Hoffnung trocknet zuletzt aus. Aus Zürich, Klaus Ammann.
Von einer äußerst prekären Situation für die Alpwirtschaft spricht man beim landwirtschaftlichen Zentrum des Kantons St. Gallen. Schon der Winter war schneearm und nun auch noch die lange Trockenperiode. Die Alpweiden sind ausgetrocknet und das Gras wächst nicht recht. Deshalb rechnet man damit, dass die Tiere in diesem Jahr schon viel früher zurück ins Tal kommen müssen. Statt Gras auf den Alpen fressen sie dann aber im Tal das Futter weg, das die Bauern eigentlich für den Winter eingeplant hatten. Die Betriebe müssten dann teuer Heu zukaufen. In der Ostschweiz befürchtet man eine außergewöhnliche Alpsaison. Aus St. Gallen, Silvio Lichti.
Das Kleinbasler Rheinufer, im Volksmund Riviera genannt, ist seit einigen Tagen um eine Attraktion reicher. Unterhalb der Fußgängerpromenade hat sich aufgrund des tiefen Pegelstands des Rheins nämlich ein heller Steinstrand gebildet. Was die Sonnenanbeter freut, ärgert die Schifffahrtsbetreiber. Seit Tagen können die Frachtschiffe nur noch mit halber Ladung oder weniger auf dem Rhein verkehren. Die Folge? Die Transportkosten verteuern sich. Die Versorgungslage sei trotzdem nicht gefährdet, heißt es bei den schweizerischen Rheinhäfen, denn die Pflichtlager mit Erdöl, Getreide und anderen Rohstoffen seien nach wie vor gut gefüllt und könnten so die Einbußen der Schiffe wettmachen. Aus Basel, Beat Giger.
Im Kanton Aargau, wo Aare, Reuss, Limmat und Rhein zusammenfließen, könnte man meinen, es habe noch genug Wasser. Dem ist aber nicht so. Die kantonalen Behörden planen ein Wasserentnahmeverbot für die Landwirtschaft. Rund 130 Landwirte und Gemüseproduzenten dürfen ab Ende dieser Woche kein Wasser mehr aus den Gewässern pumpen, sonst sinken die Pegelstände der kleinen Bäche und die Fische darin könnten kaum mehr überleben. Sie dürfen ihre Felder zwar weiterhin bewässern, dazu müssen sie dann aber teureres Leitungswasser nehmen. Die Aargauer Behörden warten nun noch bis Ende Woche zu. Man hofft darauf, dass der erwartete Wetterumschwung deutlich mehr Regen bringt als vorausgesagt. Dann könnte man auf das geplante Wasserentnahmeverbot doch noch verzichten. Aus Aarau, Alex Moser.
Soweit der regionale Überblick. Die Landwirtschaft muss also bewässern, sonst wachsen die Pflanzen nicht genug. Gleichzeitig warnen Klimaforscher, dass diese Trockenheit zu dieser Jahreszeit in Zukunft häufiger vorkommen könnte. Darum fragen sich Schweizer Forscher schon jetzt, wie könnte man erreichen, dass die Bauern weniger Wasser brauchen und trotzdem genug Ernte einfahren. Wissenschaftsredaktor Patrick Tschudin.
Das kostbare Nass, das Wasser gezielter und effizienter einsetzen. So lautet die Devise im Augenblick und auch in Zukunft. Die Bauern, die Bewässerungsanlagen besitzen, können sie, mit Bedacht, verwenden, solange noch Wasser vorhanden ist, sagt Jürg Fuhrer von der landwirtschaftlichen Forschungsanstalt Agroskop. Für die anderen gilt:
Die Landwirte, die nicht eingerichtet sind für die Bewässerung, die haben weniger Möglichkeiten, jetzt kurzfristig etwas zu unternehmen, müssen sich aber überlegen, wie sie längerfristig damit umgehen, dass solche Situationen häufiger auftreten können.
Optimierte Bewässerungsanlagen versprühen das Wasser nicht einfach ziellos über das Feld und verschwenden so einen Großteil, weil das meiste sinnlos verdunstet, sondern
es gibt Einrichtungen, die das Wasser direkt auf den Boden und direkt zu den Wurzeln tragen und so diese Verluste vermeiden. Das sind Bewässerungssysteme, die etwas aufwendiger sind und auch kostenintensiver, aber die für die Wassernutzung sehr, sehr effizient sind.
Wenn der eine Bauer Wasser versprüht und der andere Bauer gezielt bewässert, dann spart der zweite massiv vom kostbaren Nass ein.
Das ist möglich, dass er den Verbrauch auf die Hälfte reduziert.
Die Technik ist aber nur eine Sache. Zusätzlich Wasser spart, wer den Zeitpunkt der Bewässerung richtig wählt. Denn es ist so,
dass sie natürlich besser fahren, wenn sie zu kühlen Tageszeiten bewässern und nicht zu der heißesten Tageszeit. Und auch so können sie die Verluste, die durch die Verdunstung zustande kommen, einschränken.
Wasserknappheit. Wasserknappheit in der Schweiz, im Wasserschloss Europas. Eine zunächst ungewohnte Vorstellung. Zu wenig vom kostbaren Nass.
Im Jahresverlauf ist ja das sehr variabel. Gesamthaft gesehen haben wir sicher viel Wasser, wir haben auch sehr viel Grundwasser und diejenigen, die Zugang haben zu diesem Grundwasser, können davon auch profitieren.
Wer aber Flüsse und Bäche anzapft für die Bewässerung, lässt auch deren Wasserstand rasch sinken und irgendwann fallen diese Quellen weg. Diese Situation haben wir jetzt, sagt Jürg Fuhrer von der Forschungsanstalt Agroskop.
Die wird sich fortsetzen, wenn die Trockenheit anhält, dass diese kleineren Gewässer einfach zu wenig Wasser haben, dass man noch Wasser entnehmen kann.
Jürg Fuhrer von der landwirtschaftlichen Forschungsanstalt Agroskop. Ohne in der Welt großes Aufsehen zu erregen, ist in den letzten Wochen in Iran Außergewöhnliches geschehen. Der Staatspräsident hat gestreikt. Mehr als eine Woche lang nahm er an keiner Regierungssitzung teil und erschien nicht in der Öffentlichkeit. Präsident Irans ist Mahmoud Ahmadinejad, der Lieblingsfeind des Westens, und ausgerechnet er hat sich mit seinem Streik gegen die geistliche Führung des Landes, die Ayatollahs, aufgelehnt. Jetzt hat Ahmadinejad klein beigegeben und Gehorsam versprochen. Worum ging es bei diesem seltsamen Streit? Das fragte ich Iran-Experten Ulrich Tilgner.
Ahmadinejad hat seinen Geheimdienstminister entlassen. Das ist vom Führer des Staates, also von Ayatollah Khamenei, das ist ja der eigentlich starke Mann im Iran, nicht akzeptiert worden. Khamenei hat gesagt, der Informationsminister, also der Geheimdienstminister, solle bleiben. Und dann hat Ahmadinejad 8 Tage lang seine Aufgaben als Staatschef nicht wahrgenommen. Das war der Konflikt, aber im Grunde geht es darum, dass Ahmadinejad jetzt seine Nachfolge regeln möchte und die hohe Geistlichkeit und die eigentlich wichtigen großen Ayatollahs im Iran nicht möchten, dass er jetzt schon anfängt, einen Nachfolger politisch zu installieren und die Vorbereitung für diesen Wahlkampf trifft.
Und warum will das die geistige Führung nicht, dass Ahmadinejad jetzt die Weichen stellt?
Ahmadinejad ist ein starker Kritiker der Geistlichen. Er hat zum Beispiel eine andere Auffassung, was die Kleidervorschriften angeht. Er sagt, dass man nicht mit Gewalt Frauen zu bestimmten Vorschriften oder zur Einhaltung dieser Vorschriften zwingen dürfe. Er ist eigentlich ein Mann, der gern die Öffnung des Landes möchte und der die Isolation, in der die Islamische Republik steht, durchbrechen möchte, während die Fraktion der Geistlichen möchte, dass das System mit eiserner Hand aufrechterhalten bleibt und von da aus auch bereit ist, diese Konfliktsituation mit den Staaten des Westens in Kauf zu nehmen.
Sie sagen, Ahmadinejad ist eigentlich, wenn ich das richtig verstanden habe, ein Reformer, der sich unter anderem für andere Kleidervorschriften einsetzt. Wir nehmen hier im Westen ihn aber anders wahr. Ist das denn ein Missverständnis?
Er wird als der starke Politiker im Iran dargestellt. Das ist er nicht. Das hat sich jetzt gezeigt. Er will eine eher etwas geöffnete Gesellschaft, weil er weiß, dass die harte Position nach innen und außen langfristig die Islamische Republik in eine Isolation führt, die sie nicht durchstehen kann. Aber ihn als Reformer zu bezeichnen, das wäre falsch. Er ist ein konsequenter Vertreter der islamischen Linie, aber er hat andere Auffassungen als die Geistlichkeit, die Ahmadinejad eher in den Hintergrund drängen möchte.
Vor 2 Jahren aber, nach den Präsidentschaftswahlen, diesen umstrittenen Präsidentschaftswahlen, hat die geistliche Führung ihn noch gestützt. Warum jetzt dieser Wandel?
Damals ging es ja darum, den Sieg der Reformisten, die ja auch die Geistlichkeit nicht in dieser Form akzeptieren, zu verhindern. Man kann heute davon sprechen, dass es im Iran 3 Lager gibt. Es gibt die Führung des Staates in der Hand von Ayatollah Khamenei. Und der ist relativ unumstritten, was die anderen führenden Politiker angeht. Dann gibt es das Lager des Staatspräsidenten, die Anhänger in seiner Regierung. Er hat sie im Staatsapparat ein bisschen. Und dann gibt es die Opposition, die sogenannte Grüne Bewegung. Also das sind diese 3 Lager. Und Khamenei, der Staatsführer, hat sich damals für Ahmadinejad entschieden, weil er ja den Sieg der Reformisten verhindern wollte. Denn in den Straßen ist ja auch zum Sturz von Khamenei aufgerufen worden.
Sie waren ja in Iran, als Ahmadinejad seine Arbeit kurzfristig niedergelegt hatte, nicht mehr im Büro erschien. Wie kam das bei der iranischen Bevölkerung an, dieses Verhalten?
Es hat die Menschen etwas irritiert. Man spekulierte über einen möglichen Staatsstreich, aber niemand wusste genau, was passiert ist. Und die Unsicherheit war auch so groß, weil die Auslandssender, die ja einen großen Einfluss im Iran selbst haben, kaum über diesen Konflikt berichtet haben.
Und denken Sie, dass der Machtkampf jetzt mit diesem Nachgeben von Ahmadinejad vorläufig beendet ist oder geht er weiter?
Dieser Konflikt wird schwelen und wann er dann noch einmal wieder aufbricht, das lässt sich jetzt sehr, sehr schwer prognostizieren.
Ulrich Tilgner über den Machtkampf in Iran. Zehn Seiten, 10 Punkte und eine Partei war in Aufruhr. Vor genau 10 Jahren, am 10. Mai 2001, war das. Eine kleine Gruppe von Sozialdemokraten veröffentlichte das sogenannte Gurten-Manifest für eine neue und fortschrittliche SP-Politik. Ein Manifest, das ein engeres Zusammenspiel von Markt und Staat forderte und eine Begrenzung der Ausländerinnen und Ausländer von außerhalb der EU. Ein Tabubruch, der die tiefe Spaltung in der Partei deutlich machte. Und heute? Was hat die SP mit dem Manifest gemacht? Elisabeth Pestalozzi ist der Frage nachgegangen.
Heute ist sie Bundesrätin. Damals im Frühling 2001 war sie eben erst seit 1,5 Jahren Nationalrätin. Simonetta Sommaruga, Mitautorin des Gurten-Manifests, des 10-Punkte-Programms, das mit dem Kapitalvorwurf beginnt. Die SP tritt an Ort. Heute erinnert sich Sommaruga.
Ja, es war einerseits vielleicht eine gewisse Unzufriedenheit mit Dingen, die in der Partei liefen, umgekehrt aber auch die Lust, etwas zu provozieren. Es steht ja auf dem Gurtenmanifest, dass wir provozieren, dass wir eine Debatte provozieren wollen. Das haben wir gemacht.
Und provoziert haben Simonetta Sommaruga und ihre drei Mitautoren. Mit Forderungen nach mehr Wettbewerb und einem effizienteren Staat, mit dem Aufruf, das Wort Globalisierung nicht länger als Schimpfwort zu betrachten oder die Zahl der Einwanderer aus Nicht-EU-Staaten zu beschränken. Das alles kam in der Partei gar nicht gut an. Rudolf Strahm, zwar nicht Autor, aber damals ebenfalls SP-Nationalrat und enger Weggefährte Sommarugas.
Sie wurde darauf von doch nicht wenigen Fraktionsmitgliedern einfach geschnitten. Fast jahrelang sprachen die nicht mehr mit ihr.
Das hat auch mit der Art und Weise zu tun, wie die Autoren damals vorgegangen sind, den Weg vor allem über die Medien suchten. Simonetta Sommaruga gibt heute denn auch zu.
Wie wir vorgegangen sind, das würde ich heute anders machen. Ich glaube, wir hätten die Partei mehr einbeziehen sollen und das hätte dann auch dazu geführt, dass wir vielleicht mehr über die Inhalte diskutiert hätten als über das Vorgehen.
Was ist denn geworden aus den Inhalten, den Forderungen? Viel, sagen Autorin Sommaruga und ihr Kollege Strahm. Die Partei sei offener geworden, unverkrampfter gegenüber dem Wettbewerb. Die Forderungen der Manifestanten nach einer begrenzten Zuwanderung seien längst umgesetzt. Heutige Parteiverantwortliche hingegen beurteilen das Verdienst des Manifests wesentlich kritischer. Das Manifest sei ein Mikroereignis gewesen in der Geschichte der SP, so Parteipräsident Christian Löwra. Ausdruck des Zeitgeistes, des dritten Wegs, wie ihn damals Tony Blair und Gerhard Schröder propagierten. Vielleicht habe es ein wenig dazu beigetragen, Ausländer- und Sicherheitsfragen etwas offensiver anzugehen. Das sei denn aber auch schon alles, so Löwra.
Gerade das ganze Plädoyer um der Liberalisierung des Service Public, dieses Plädoyer ist heute nicht mehr Gegenstand von politischen Diskussionen. Wir wissen es mittlerweile, die Liberalisierung der Service Public war ein Fehler. Das hat man sehr klar im Elektrizitätsbereich gesehen. Die Handbremse wurde bei der Post und bei der Telekom gezogen.
Auch Löwras Vorgänger Hans-Jürg Fehr, der noch heute den Kurs der SP mitprägt, findet das Manifest überbewertet. Zu wenig Inhalt, zu wenig Gewicht und zu unspektakulär die verschiedenen Strömungen in der Partei, die das Manifest überdeutlich aufzeigen wollte.
Es hat diese Diskussion vorher gegeben, es hat sie nachher gegeben. Es gab und gibt in der SP Flügel, verschiedene Strömungen. Das Gurtenmanifest reiht sich in dem Sinn in eine lange Tradition der SP ein und gehört eher zum Normalfall als zu den Ausnahmen.
Eine Tradition, die im letzten Herbst am Parteitag in Lausanne bei der Diskussion des Parteiprogramms ihre jüngste Fortsetzung fand. Während die Vertreter eines liberalen Sozialismus den Begriff Wirtschaftsdemokratie festgeschrieben haben wollten, erreichten die Jungsozialisten, dass die Überwindung des Kapitalismus wieder ins Programm aufgenommen wurde. 10 Jahre nach dem Gurtenmanifest steht die SP also nicht an einem wesentlich anderen Punkt. Und das sei eigentlich ganz gut so, findet sogar ein Vertreter der jüngsten SP-Generation, der 25-jährige Cedric Wermuth, bis vor kurzem Präsident der Jusos.
Sie war immer eine breite Volkspartei, die heute von Franco Cavalli bis Simonetta Sommaruga die gesamte politische Linke abdecken will und abdecken muss. Es wird diese Diskussionen immer geben und die sind absolut richtig.
Einmal über ein Manifest, ein andermal über ein Parteiprogramm.
Sie hören Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS 7:01. Der Freitod des schillernden Fotografen und Jetsetters Gunter Sachs hat es wieder ins Bewusstsein gebracht. Immer mehr ältere Menschen wollen irgendwann nicht mehr leben. Eine Tendenz, die auch Zahlen aus der Schweiz belegen. Ich sprach darüber mit Daniel Inglin. Er ist Altersmediziner, leitender Arzt an der Geriatrischen Klinik St. Gallen und er war früher auch Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Gerontologie. Erste Frage an ihn: Warum nehmen sich denn auch in der Schweiz immer mehr alte Menschen das Leben?
Ich denke, es ist vor allem die Angst vor Abhängigkeit. Angst vor Abhängigkeit bei Erkrankungen. Früher war es vor allem die Angst vor Schmerzen. Heute ist die Angst vor Abhängigkeit nach einem Schlaganfall oder nach einer Demenz. Es ist auch der Verlust, den man erleidet, wenn man älter wird, sowohl körperliche Symptome, die dazukommen, die Sinnesorgane, die abnehmen, aber auch Verlust im sozialen Bereich. Es kommt aber auch ein Wandel dazu, dass man halt nicht mehr bereit ist, unter Umständen Leid zu ertragen. Man denkt, alles ist technisch machbar, vieles ist technisch machbar, der Mensch ist aber keine Maschine. Und ich denke, auch die Religion spielt hier noch eine Rolle. die früher viele Leute wahrscheinlich vom Suizid abgehalten hat.
Sie haben Ängste angesprochen, Ängste vor Demenz, Ängste vor Abhängigkeit, die offenbar auch im Fall Gunter Sachs eine Rolle gespielt haben. Was sagen Sie als Mediziner Menschen, die aus dieser Angst sich das Leben nehmen wollen? Wie behandeln Sie sie?
Ja, das ist eine ganz schwierige Frage, wie man damit umgeht. Man muss mit jedem Patienten individuell darauf eingehen, wovor er direkt Angst hat. Wichtig ist sicher anzusprechen, das Leben, das er noch vor sich hat, gut plant bezüglich finanziellen Fragen. Es gibt Patienten, die auch in schwerer Demenz sehr zufrieden leben können. Man weist auch darauf hin, dass es zum Teil sehr schwierig ist, ein Suizid für das Umfeld, dass der Patient das auch berücksichtigen kann, wenn man das Gespräch noch in einer Phase führen kann, wo der Patient nur leicht dement ist.
Jetzt ist das ja der eine Fall, dass sich der Mensch an einen Arzt wendet. Das ist aber nicht immer so. Im Gegenteil, viele ältere Menschen bringen sich um, ohne dass das vorher jemand bemerkt hat, dass es hier eine Gefahr gibt. Was sind denn so Anzeichen, wo man das vielleicht erkennen kann?
Die Anzeichen sind manchmal ganz schwierig zu deuten. Am häufigsten ist wahrscheinlich noch der Rückzug, dass sich jemand, der vielleicht ganz aktiv ist, sich plötzlich zurückzieht, nicht mehr am Sozialleben beteiligen will. Das kann dann ein Anzeichen für die Depression sein und Depression ist wahrscheinlich die häufigste Ursache, die dann zu einem Suizid führt. Aus meiner Erfahrung sprechen allerdings relativ viele ältere Leute das Thema Suizid an oder dass es ihnen verleidet ist zu leben.
Sagt der Altersmediziner Daniel Inglin, er ist leitender Arzt an der Geriatrischen Klinik St. Gallen. Wie gründe ich eine Firma? Wie schreibe ich einen Businessplan? Kurz, wie werde ich Unternehmer? Mit solchen Fragen beschäftigen sich jedes Jahr rund 3000 Schweizer Jugendliche beim Wettbewerb von Young Enterprise Switzerland. Heute präsentieren sich 50 Teams mit ihren Kleinfirmen im Hauptbahnhof Zürich. Thomas Oberer hat sich dort umgeschaut.
Die große Eingangshalle im Zürcher Hauptbahnhof. Bis zu 300.000 Pendler und Zugspassagiere strömen hier jeden Tag durch. Ideal für die rund 50 Teams, ihre Firma und ihre Produkte vorzustellen.
Also wir sind Floating Books und wir stellen ein Büchergestell her, das in Gebrauch unsichtbar ist und man meint, die Bücher schweben in der Luft.
Also wir sind die Firma Soundsnell aus Bern und haben einen Lautsprecher fürs iPhone gemacht, der ohne Strom funktioniert.
Also wir vertreiben leuchtende Präservative, unser Firmenname ist After Dark und das ist sicher ein zusätzlicher Spaßfaktor als etwas Neues auf dem Markt.
An kleinen Ständen stehen die Jungunternehmer. In Anzug und Krawatte die einen, locker und lässig in Jeans und T-Shirts die anderen. Doch die Präsentation hier im Hauptbahnhof ist nur das eine. Viel Arbeit musste schon im Vorfeld geleistet werden. Mit der Hilfe von Lehrern und externen Beratern aus der Wirtschaft wurden die Grundlagen einer Kleinfirma gelegt. Spielerisch sollen sich die jungen Schülerinnen und Schüler zwischen 16 und 20 Jahren an die Wirtschaftswelt herantasten, sagt Nicole Heim, Leiterin der Non-Profit-Organisation Young Enterprise Switzerland.
Es ist wirklich eine Spielwiese, wo sie sich austoben können, wo sie die Grenzen erfahren können und dürfen. Was kann ich im Marketing machen? Wohin geht's im Teamwork? Andererseits lernen sie aber auch Betriebswirtschaftliches, wie einen Businessplan zu verfassen, einen Geschäftsbericht zu schreiben, Rechnungen zu schreiben und so weiter.
Eine junge Firma, die den Sprung vom Schülerprojekt in die Businesswelt geschafft hat, ist Pneu aus dem zürcherischen Oerlikon. Pneu stellt aus alten Fahrradpneus Schreibzeug-Etuis und Handyhüllen her. Mit dieser Idee und einem überzeugenden Projekt haben sie letztes Jahr nicht nur den schweizerischen, sondern auch den europäischen Wettbewerb für Jungunternehmer gewonnen. Der Wettbewerb habe ihnen viel gebracht, sagt Pneu-Firmenchef Beat Banwart.
In diesem Wettbewerb ist man so ein bisschen geschützt. Man kann ausprobieren und testen, was funktioniert in der Wirtschaftswelt und was nicht. Und jetzt mit diesen Erfahrungen kann man dann ins große Berufsleben starten.
Die Produkte von Pneu verkaufen sich mittlerweile nicht schlecht. Für die Teams, die sich heute noch den ganzen Tag präsentieren, ist das noch weit weg. Sie wollen sich erst einmal für die nächste Runde, den Schweizer Final, qualifizieren. Eines aber haben sie heute schon bewiesen, Enthusiasmus und unternehmerisches Herzblut. Jetzt müssen sie nur noch die Jury überzeugen.
Das war der Bericht aus Zürich von Thomas Oberer. Gleich 1. Der Dollar, das Maß aller Dinge in der Wirtschaftswelt. Das war einmal. Das Tagesgespräch zum Sinkflug der amerikanischen Währung gleich nach Raphael von Matt und den Schlagzeilen.
Trockenheit in der Schweiz. Ein Teil der Seen und Flüsse ist auf dem tiefsten Stand im Frühling seit Beginn der Messungen. Wasser wurde noch nicht rationiert. Teuerung im April. Die Jahresteuerung ist im letzten Monat gesunken. Dennoch ist Heizöl innerhalb 12 Monaten um 16% teurer geworden, Benzin um 6%. Terroranschlag in Marokko. Die Schweiz leitet ein Verfahren gegen Unbekannt ein. Beim Anschlag in Marrakesch sind 3 Personen aus der Schweiz ums Leben gekommen. Flüchtlinge aus Libyen. Ihre Zahl in Italien hat 10.000 erreicht. Solange der Krieg in Libyen andauere, könne man sie nicht zurückschicken, sagt der italienische Innenminister Roberto Maroni.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.